Hallo, mein Name ist Leon Bichler und ich heiße Sie willkommen bei unserer Sendung zur Vertiefung der Grundlagen des christlichen Glaubens auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Beinahe jeder kennt sie, die berühmte Stelle aus dem ersten Buch Mose aus der Bibel, dem Buch Genesis, wo Adam und Eva gegen die Weisung Gottes von der paradiesischen Frucht essen, die häufig als Apfel beschrieben wird. Diese Szene wird als der Sündenfall des Menschen bezeichnet. Und da sind wir auch schon beim Thema, um das sich die heutige Sendung dreht. Kann man Sünde erben? Wir behandeln heute die Erbsünde und ihre Folgen. Zu diesem Themenkomplex darf ich heute mit einem versierten Gast sprechen, den manche bereits aus früheren Sendungen bei uns oder aus diversen Büchern kennen werden. Er heißt Pfarrer Ulrich Filler aus Köln und schrieb lesenswerte Bücher, vor allem rund um den christlichen Glauben und zur Theologie. Besonders gern gelesen wird sein Bestsellerbuch, das den Titel trägt »Deine Kirche ist ja wohl das Letzte – Fakten, Argumente, Standpunkte«. Dieses Buch erschien bei FE Medien. Pfarrer Filler, ich grüße Sie zu einer weiteren Ausgabe vom Grundkurs des Glaubens.
Grüß Gott.
Pfarrer Filler, zu einer kleinen Auffrischung erzählen Sie uns doch bitte einmal zunächst die eben genannte Stelle vom Sündenfall des Menschen im Buch Genesis mit Ihren eigenen Worten. Wie beginnt und wie endet denn dieser Teil des Schöpfungsberichts im ersten Buch Mose?
Ja, das Buch Genesis erzählt in einer bildhaften Sprache davon, wie Gott im Anfang die Welt, den Kosmos und den Menschen geschaffen hat und dass er eben für den Menschen einen Ort geschaffen hat, in dem der Mensch glücklich und in Ewigkeit leben kann. Dieser Ort ist ein Garten, der Garten Eden, das Paradies, ein Lebensraum für den Menschen, wo verschiedene Bäume wachsen, die köstliche und verlockende Früchte tragen, von denen der Mensch sich ernähren kann. Dort entspringt eben auch ein Strom, der den Garten bewässert und der zu vier Flüssen wird. Und das ist also ein paradiesischer Ort für den Menschen. Und dort gibt es eben auch zwei ganz besondere Bäume, der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und dann wird weiter berichtet, dass eben der Mensch alleine ist und dass Gott eine Hilfe macht, die dem Menschen entspricht. Es wird also die Schöpfung von Mann und Frau erzählt, dass Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat, verschieden, aber gleich in ihrer Würde und in ihrer Gottesebenbildlichkeit. Und dann taucht in diesem Paradies die Schlange auf. Ein Bild für den Teufel, ein Bild für Satan, den Versucher, der den Menschen zum Bösen verführen möchte. Und die Schlange stellt es also ganz raffiniert an. Sie kommt zu der Frau und sagt, zu der Frau hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen. Und hier dreht die Schlange sozusagen den Sachverhalt, die Wirklichkeit um. Denn tatsächlich ist es so, dass Gott gesagt hat, alle Früchte des Gartens, alle Bäume stehen euch offen, nur diese beiden Bäume, der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, das sind die Bäume, von denen ihr nicht essen dürft. Das ist der Bereich, der mir vorbehalten ist. Das ist eben die Grenze, die ihr nicht überschreiten sollt. Sonst steht euch eigentlich alles offen. Und das dreht der Verführer, der Teufel um, indem er fragt, ist Gott so kleinlich, dass ihr von gar keinem Baum essen dürft? Und die Frau sagt, nein, wir dürfen eigentlich von allem essen, nur von diesen besonderen Bäumen, die Gott vorbehalten sind, dürft ihr nicht essen. Daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Und dann sagt der Verführer zu der Frau, nein, das Gegenteil ist der Fall, ihr werdet nicht sterben, sondern ihr werdet leben in Ewigkeit und ihr werdet so sein wie Gott und eben erkennen, was gut und böse ist. Und dann fällt die Frau auf dieses Argument hinein und sie sagt, das ist eigentlich köstlich, von diesen Früchten zu essen. Und sie tut es und gibt auch ihrem Mann Adam davon. Und dann gehen ihnen beiden die Augen auf und sie erkennen, dass sie nackt sind. Sie machen sich einen Schurz aus Feigenblättern und sie verstecken sich vor Gott, der durch den Garten schreitet. Und das ist eigentlich jetzt die Erzählung von dem Sündenfall, von dem Fall des Menschen, der dann als Konsequenz aus dem Garten Eden, aus dem Paradies vertrieben wird und der nun erfährt, dass die ursprüngliche Harmonie, das sorglose Leben im Einklang mit der Natur, im Einklang mit der Tierwelt, dass all das nun zu Ende ist. Der Mensch wird in die Welt hinausgeschickt, die unwirtlich und unfreundlich ist. Er muss unter Mühen den Acker bearbeiten, um das Brot zu essen. Die köstlichen Früchte fallen ihm nicht einfach in den Schoß. Die Frau wird unter Schmerzen ihre Kinder gebären und der Tod kommt in die Welt hinein, der vorher nicht da war. All das sind die Folgen dieses Sündenfalls, der eben in einer sehr bildhaften Sprache hier im Buch Genesis beschrieben wird.
Bevor wir noch weiter über den Sündenfall sprechen und darüber, was er bewirkte, scheint mir eine grundlegende Klärung auch entscheidend. Was ist denn im Verständnis der katholischen Kirche Sünde überhaupt? Steht irgendwo, welche Voraussetzungen jetzt erfüllt sein müssten, um eine Sünde zu begehen?
Es gibt eben verschiedene Definitionen zu dieser Frage. Was ist eigentlich eine Sünde? Eine erste Definition lautet, eine Sünde ist eine Übertretung der Gebote Gottes. Der Mensch handelt dem Willen Gottes zuwider. Wir haben ja eben aus der Bibel die 10 Gebote. Wir haben das Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe. Und wer die Gebote Gottes übertritt, begeht eben eine Sünde. Er stellt sich gegen Gott. Er stellt den eigenen Willen über den Willen Gottes. Er wendet sich ab von Gott. Das ist eigentlich immer das Wesen der Sünde, sich von Gott abzuwenden. Und das Problem ist einfach für uns Menschen auch eben eine Folge des Sündenfalls, dass wir oftmals nicht klar erkennen können, was eine Sünde ist. Denn natürlich wissen wir alle, wenn ich einen Menschen beraube und ihn umbringe, das ist eine Sünde, das ist ganz klar. Ich soll nicht töten, ich soll nicht stehlen, dass diese offenkundigen Sünden sind uns allen klar. Aber oftmals verkleidet die Sünde sich und scheint als etwas Positives herzukommen. Und dann fällt es uns viel schwieriger zu erkennen, dass es eine Sünde ist. Wenn etwa ein verheirateter Mann sich in eine andere Frau verliebt, dann ist doch erstmal die Liebe etwas Schönes. Und wenn man wieder geliebt wird, ist es auch schön. Und man verliert dann leicht den Blick dafür, dass eigentlich das an sich Gute, nämlich sich zu verlieben und einander zu lieben, das ist ja keine Sünde. Aber in dem Fall wird es zur Sünde, weil eben eine andere Beziehung da ist, weil eben die Treue versprochen worden ist und so weiter. Da ist es manchmal schwierig, genau zu erkennen, was eine Sünde ist und was nicht. Das ist in unserem Alltagsleben nicht immer ganz einfach.
Als weitere Frage zu diesem Punkt würde mich noch interessieren, dass jetzt die Sünde ja laut Kirchenlehre aus 2 Punkten besteht, beziehungsweise aus 2 zusammengehörigen Teilen. Einmal aus der Schuld, und um diese loszuwerden, brauche es Reue, Beichte und Bußwerk, zum Beispiel ein kleines Gebet. Und zum anderen habe ja jede Sünde auch eine Folge, die sie mit sich bringe und die allein durch Reue, Beichten und Buße noch nicht ausgelöscht werden könne. Das hört sich ja sehr theoretisch an. Wie kann man sich denn das jetzt praktisch vorstellen, Pfarrer Filler?
Also nehmen wir an, ich habe einen guten Freund, den ich bestehle. Ich nehme seine Brieftasche und klaue 500 Euro daraus. Und er kommt mir auf die Schliche. Dann ist natürlich die Sünde, besteht eben darin, dass ich gestohlen habe. Und mein Freund ist nun ein guter Freund. Er sagt, okay, ich vergebe dir, dass du mich bestohlen hast. Und dann muss ich natürlich sagen, okay, jetzt versuche ich auch, das wieder gut zu machen. Ich muss dir die 500 Euro zurückgeben, wenn ich es ehrlich meine, wenn ich ehrlich sage und erkenne, das war falsch. Ich darf dich nicht bestehlen, also gebe ich dir das Geld zurück. Und damit ist die Sache erstmal erledigt. Aber vielleicht hat mein Freund nicht ohne weiteres dasselbe Vertrauen zu mir, was er vor meiner Tat hatte. Ich muss wahrscheinlich erst dieses Vertrauen mir von neuem verdienen, bevor er mit der gleichen Zuverlässigkeit von meiner Ehrlichkeit ausgeht. Und das ist eben eine Folge meiner Sünde, die durch die Vergebung nicht ohne weiteres aufgearbeitet und verschwunden ist.
Vielen Dank für diese Erläuterung, Pfarrer Filler. Das war jetzt auch schon ein erster Einstieg in das Thema der heutigen Sendung. Kann man Sünde erben, die Erbsünde und ihre Folgen? Gleich sind wir wieder zurück und in der Zwischenzeit haben Sie von zu Hause aus oder von unterwegs die Möglichkeit, Ihre Fragen oder Anregungen rund um die Erbsünde und auch zu allem, was damit zusammenhängt, in die Sendung mit einzubringen, und zwar unter der Rufnummer 089 517 008 008. Und aus dem Ausland erreichen Sie uns unter 0049 89 517 008 008. Bleiben Sie dran! Leon Bichler heißt Sie aus München ganz herzlich willkommen zum zweiten Teil des heutigen Grundkurses des Glaubens auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Das ist bei uns die Sendung zur Vertiefung der Grundlagen des christlichen Glaubens. Der Bestsellerautor Pfarrer Ulrich Filler aus Köln hat uns bereits einige erste Impulse gegeben zum Thema »Kann man Sünde erben?« »Die Erbsünde und ihre Folgen«. Und wenn Sie an den Empfangsgeräten zu Hause oder unterwegs Fragen oder Anregungen zum Thema haben, rufen Sie an und kommen Sie mit Pfarrer Filler und mit mir ins Gespräch dazu. Die Nummer dafür ist 089 517 008 008. Aus dem Ausland erreichen Sie uns unter 0049 89 517 008 008. Jetzt ist uns auch schon eine erste Hörerin zugeschaltet. Grüß Sie, Frau Klimmer aus Mülheim.
Ja, guten Tag. Ich habe eine Frage zu den 10 Geboten bezüglich Treue, Ehebrechen. Es ist immer die Rede von Treue, aber nicht von ausdrücklich aller Treue. Und ich bin der Meinung, wenn jetzt zum Beispiel eine Frau aus irgendwelchen gesundheitlichen Gründen keinen sexuellen Kontakt haben möchte oder kann und der Mann hat starkes sexuelles Verlangen, das ist irgendwie nicht möglich und er bleibt aber trotzdem seiner Familie treu, obwohl er vielleicht außereheliche sexuelle Beziehungen hat, dann frage ich mich natürlich, wird er jetzt zur Todsünde verurteilt? Oder, weil ich sehe nirgendwo eben diese absolute sexuelle Treue, sondern eine Treue ist auch, dass man denjenigen nicht verstößt, trotz seiner Sünde. Ja, und da hätte ich vielleicht kurz eine Antwort drauf, wenn das überhaupt möglich ist.
Ja, vielleicht kann man dazu zwei Dinge sagen. Einmal, ist eben nach christlichem Verständnis die Liebe zwischen Mann und Frau eine ganzheitliche Angelegenheit, die den Geist und den Körper und die Sinne umfasst, sodass eben die Treue bedeutet, dass ich eben einen Menschen liebe und bedingungslos Ja sage zu ihm und mich ihm bedingungslos schenke. Und das drückt sich eben auch im Geschlechtsakt aus, das drückt sich in ganz vielen anderen Dingen noch aus. Und das ist aber eine Einheit, die nicht auseinandergerissen werden darf. Die persönliche Treue, die Offenheit für Kinder, die Sexualität, das Zueinanderstehen im Alltag, das Wachsen und Reifen einer Beziehung, alles das ist eine Einheit. Und so kann ich nicht sagen, oh, okay, ich kann keinen Sex mit einer Frau haben, deshalb suche ich mir für diesen einen Teil eine andere Person aus. Und das macht es eben das Problem, warum die Kirche solche Beziehungen verbietet. Ich kann eben mit einem Menschen nicht nur eine sexuelle Beziehung haben. Das reduziert ihn zum Objekt und führt dazu, dass ich seiner Würde nicht gerecht werde, sondern eben die Liebe schließt das alles mit ein und deshalb darf man das nicht auseinander dividieren. Und der andere Aspekt, das haben Sie gerade erwähnt, ist die Frage der Todsünde. Das ist eben so, dass wir verschiedene Arten von Sünden unterscheiden, eben die sogenannten Todsünden und die sogenannten lästlichen Sünden. Das bedeutet eben, jede Sünde schadet meiner Beziehung zu Gott, weil sie bedeutet, dass ich mich abwende von Gott. Und Todsünden heißen eben, ich wende mich so von Gott ab, dass meine Beziehung zu ihm ganz zerbrochen ist. Die lästlichen Sünden bedeuten nur, dass meine Beziehung verschlechtert wird, aber nicht ganz aufgehoben ist. Und es liegt eben immer auch, das kann man jetzt nicht verallgemeinern, sondern es liegt immer eben auch an der Frage, ob ich selbst erkenne, dass ich eine schwere Sünde begehe oder ob ich es nicht erkenne. Man kann also nicht generell sagen, das ist eine schwere oder das ist eine leichtere Sünde. Es hängt immer von dem einzelnen Fall ab.
Mhm. Ja, prima. Wobei ich frage mich dann, was will Gott und was will die Kirche? Also das ist schon immer noch, wo ich so ein bisschen auch mit mir hadere, haben irgendwelche Päpste, Priester uns so eingeschränkt oder was will Gott für uns?
Gott hat eben sich entschieden, er hätte ja auf verschiedene Arten den Menschen erlösen können und den Menschen das Heil schenken können, aber er hat sich eben entschieden für diesen Weg, diesen menschlichen Weg der Erlösung, dass er eben selbst Mensch geworden ist in Jesus Christus und dass dieser Christus seine Kirche berufen und begründet hat und dass er ihr verheißen hat, den Beistand des Heiligen Geistes, sodass eben wir sagen, Gott ist nicht irgendwo im Himmel und will das eine, die Kirche ist hier auf Erden und macht das andere, sondern Gott ist Mensch geworden und diese Menschwerdung setzt sich fort in der Kirche. Hier, sie ist der geheimnisvolle Leib Christi, wie es der heilige Paulus sagt. In der Kirche kann ich also Gott begegnen und Gott handelt in und durch die Kirche in dieser Welt. Das ist eben unsere christliche, unsere katholische Auffassung davon, dass Gott nicht fern ist, sondern dass er uns in der Kirche gegenwärtig ist und dass er in den Zeichen der Sakramente an uns handelt, uns berührt, uns verwandelt, uns seine Liebe und Gnade und Barmherzigkeit schenkt. Und deshalb muss man schon sagen, wenn ich eben Christus hören will, muss ich die Kirche hören, weil sie ist sein Leib und er ist ihr Haupt.
Mhm. Ja, prima. Ganz vielen Dank für Ihre Auskunft.
Gerne.
Ja, auch ein herzliches Dankeschön auch Ihnen, Frau Klimmer, für Ihre Frage, was Treue im christlichen Sinne umfasst und bedeutet. Grüße nach Mülheim. Pfarrer Filler, Sie sagten, bei der Bewertung, ob etwas Sünde ist oder nicht, liege es daran, ob der jeweilige Mensch überhaupt erkenne, dass er sündigt. Also stellt sich mir die Frage, kann dann jemand, der was Schlimmes tut, gar nicht sündigen, wenn er nicht weiß, dass es eine Sünde ist, was er da macht? Also zum Beispiel ein Mensch, der zu Gewalttätigkeit erzogen wurde?
Also es gibt natürlich gewisse Sünden, die so schwerwiegend sind, dass sie immer auch eine schwere Sünde sind. Aber es kommt immer auch natürlich darauf an, wie sehr ich frei bin, die Sünde auch zu begehen und ob ich sie auch begehen will oder nicht. Das ist natürlich in jedem einzelnen Fall unterschiedlich und von außen schwer zu beurteilen. Das müssen wir letztlich Gott überlassen, der allein das Herz des Menschen kennt.
Pfarrer Filler, die Kirche spricht ja auch davon, dass der Sündenfall, um den sich vor allem diese Sendung hier dreht, beziehungsweise die Erbsünde dann damit verbunden auch, dass der Sündenfall der ersten Menschen, also die Tatsache, dass Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis aßen, zur Sterblichkeit und auch dann zur Erbsünde führten. Wie kommt die Kirche denn auf sowas wie die Erbsünde? Steht das in der Bibel?
Ja, es ist natürlich so, dass man grundsätzlich, wenn man diese Welt betrachtet, erkennt, es gibt das Böse auf der Welt. Es gibt das Böse, es gibt das Leid, es gibt die Ungerechtigkeit zu allen Zeiten, haben Menschen das beobachten können. Das ist eine Wirklichkeit, an der wir nicht vorbeikommen. Und natürlich haben sich Menschen immer schon gefragt, woher kommt das? Woher kommt das Böse? Woher kommt die Sünde? Woher kommt das Leid? Was ist der Grund dafür, dass unsere Welt so beschaffen ist, wie wir sie vorfinden heute? Und da hat es in der Geschichte verschiedene Antwortversuche drauf gegeben, etwa eine Richtung, die sagt, ja, es gibt eben in Ewigkeit ein gutes Prinzip und ein böses Prinzip, die beide miteinander im Widerstreit liegen und mal obsiegt das Gute, mal das böse Prinzip. Das ist eben auch von der Kirche verworfen worden, diese Vorstellung. Und eben in der Offenbarung Gottes, der sich selbst mitgeteilt hat im Laufe der Zeit, im Alten und im Neuen Testament, das, was wir eben als Offenbarung, als Selbstmitteilung Gottes kennen, da gibt Gott uns also selbst eine Antwort auf diese Frage nach dem Ursprung des Bösen, indem er eben sagt und uns gezeigt hat, ursprünglich hat Gott die Welt und den Menschen gut geschaffen. Ursprünglich gab es das Böse und die Sünde nicht. Aber Gott hat den Menschen und die Engel auch so geschaffen, dass sie fähig sind, ihn zu lieben. Darum geht es, dass wir als Ebenbilder Gottes Gott lieben sollen. Wir sind berufen zur Liebe. Die Liebe aber setzt immer die Freiheit voraus. Ich kann einen Menschen zu ziemlich vielen Dingen zwingen, wenn ich ihm die Pistole auf die Brust setze, aber ich kann ihn nicht zwingen, mich zu lieben. Liebe setzt die Freiheit voraus und deshalb hat Gott uns geschaffen und hat uns das Geschenk der Freiheit gemacht, damit wir ihn lieben können. Aber es ist eben so, dass Gott dann auch zulässt, dass diese Freiheit missbraucht wird, um Nein zu sagen zu seiner Liebe. Und das ist geschehen, das ist am Anfang geschehen, als Gott die Engel geschaffen hat. Da gab es eben auch Engel, die im Augenblick ihrer Erschaffung ihre Freiheit missbraucht haben und gesagt haben, nein, ich will nicht bei Gott sein, ich will nicht zu Gott gehören. Sie wurden aus der Gegenwart Gottes verbannt, das ist der Teufel und seine Dämonen, gefallene Engel, die Nein gesagt haben, die ihre Freiheit missbraucht haben. Und das ist eben auch bei uns Menschen, auch wir haben die Möglichkeit, unsere Freiheit zu missbrauchen und Nein zu sagen. Und das ist eben die Sünde. Und die Bibel erzählt uns eben davon, im Buch Genesis, in der Beschreibung von der Erschaffung von Himmel und Erde und vom Sündenfall des Menschen. Und sie schreibt eben auch an anderen Stellen, etwa gibt es in dem Psalm 50 einen Vers, der heißt, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Und ganz klassisch ist die Stelle aus dem Römerbrief, wo der heilige Paulus sagt, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, also der Tod auf alle Menschen übergegangen ist, weil alle gesündigt haben, so schreibt er es eben auch, dann kommt eben das Teil und die Gerechtigkeit von Christus für alle Menschen. Und das heißt also, dass eben am Anfang der Menschheitsgeschichte die ersten Menschen die erste Sünde begangen haben, indem sie Nein gesagt haben, ihre Freiheit missbraucht haben. Und das Besondere ist nun, und das Geheimnis dessen, was wir Erbsünde nennen, dass sie das stellvertretend für das ganze Menschengeschlecht, also für alle Menschen getan haben. Und dass seitdem eben diese Verfassung der Gottesferne, der Entfremdung von Gott, dass das eben die Konsequenz davon ist und wir alle sind davon betroffen.
Manche Theologen argumentieren hier ja immer wieder, dass diese Stelle, die Sie jetzt von Paulus hier erwähnt haben, dass die von Augustinus bearbeitet worden sei, also von diesem großen Kirchenlehrer des 4. Jahrhunderts, und dass er dann sozusagen die Erbsünde, also lehrmäßig eingeführt hätte, dass das davor in der Kirche so eigentlich nicht bekannt war und dass die Kirche diese Lehre dann von ihm übernommen hätte. Andere Lehren hätte die Kirche aber von Augustinus verworfen. Warum wurde dann ausgerechnet die augustinische Lehre von der Erbsünde hier übernommen, der sich hier auf Paulus gestützt hat? Und warum wird das als so was universal Wahres betrachtet, wenn im Endeffekt also nur in der Urkirche nur Augustinus und davor halt Paulus davon sprachen?
Ja, das ist ja ein Prozess, den wir in allen Bereichen des Glaubens und der Theologie finden können. Das ist immer dasselbe, dass wir eben von Anfang an die Überlieferungen haben, die von den Aposteln ausgeht und das Lehramt der Kirche, das Petrus und seine Nachfolger innehaben und die anderen Bischöfe auch. Wir haben dann die Heiligen Schriften des Alten und Neuen Bundes, in denen die Offenbarung Gottes uns überliefert ist. Und wir haben den Prozess, dass eben Theologen versuchen, dieses Geheimnis des Glaubens immer mehr zu durchdringen, es besser zu verstehen und verschiedene Möglichkeiten darlegen, wie man es interpretieren kann. Und da ist eben die Kirche, das Lehramt der Kirche unter der Führung des Heiligen Geistes dabei, immer zu sagen, okay, diese Vielfalt von unterschiedlichen theologischen Meinungen ist in Ordnung. Das kann man sich so oder so vorstellen. Aber hier ist eine Grenze und da ist eine Grenze. Dass das Lehramt also immer sagt, aufgepasst, das ist nicht mehr katholisch, das entspricht nicht mehr der Überlieferung und entspricht nicht mehr unserem Glauben. Da ist das Lehramt bestrebt, immer die Grenzen aufzuzeigen. Aber innerhalb dieser Grenzen gibt es eben durchaus unterschiedliche Möglichkeiten, sich theologisch Sachen zu erklären. Und in manchen Punkten, das Lehramt auch eben festgelegt, das ist auf jeden Fall katholisch, das ist ein Dogma, das ist zu glauben. Und an andere Sachen, da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, sich das zu erklären. Und das ist eben auch bei der Erbsündenlehre so gewesen, dass auch diese Vorstellung sich eben im Laufe der Zeit entwickelt hat und dass man eben hier zum Beispiel auf Augustinus auch zurückgegriffen hat und eben gesagt hat, das entspricht hier tatsächlich unserem katholischen Glauben, etwas, dass man, und das ist ja auch dann der Stein des Anstoßes, dass man eben sich nicht hundertprozentig genau erklären kann, dass letztlich immer ein Geheimnis bleibt, wie es sein kann, dass eben die ersten Menschen stellvertretend für alle Menschen gehandelt haben, so wie Christus stellvertretend für alle Menschen das Kreuz auf sich genommen hat. Das ist eben letztlich etwas, das man nicht hundertprozentig begreifen kann, sondern nur im Glauben ergreifen kann.
Wir sprechen heute über das Thema Erbsünde und ihre Folgen. Dazu können Sie von zu Hause aus mit uns ins Gespräch kommen, und zwar unter der Rufnummer 089 517 008 008. Und dazu haben wir jetzt auch eine weitere Anruferin in der Leitung, diesmal aus Mannheim. Hallo.
Hallo. Um meine Frage zu verdeutlichen, habe ich einen kurzen Fall konstruiert. Ein Mann, ich nenne ihn einfach mal ein Schuldiger, zündet ein Haus an, weil er Zorn hat und im Zorn zündet ein Haus an. Dann erschreckt er über seine eigene Tat. Die Polizei kommt, nimmt einen Unschuldigen fest, verurteilt den Unschuldigen und bringt ihn ins Gefängnis. Dieser Unschuldige muss 20 Jahre im Gefängnis verbringen. Der Schuldige beichtet die Tat und ist aber nicht bereit, sich bei der Polizei zu stellen. Und er weiß, dass der Unschuldige, der für ihn im Gefängnis sitzt, sein Freund ist. Er geht ins Gefängnis, streckt seinem Freund die Hand entgegen und sagt, wollen wir uns wieder versöhnen? Wie sieht es vor Gott aus? Erstens, ist da überhaupt eine Versöhnung möglich? Wenn man bei der Lüge bleibt, ist denn die Sünde vergeben in der Beichte, wenn der Schuldige, auch wenn es Scham ist, nicht bereit ist, Verantwortung für die Folgen seines Tuns zu übernehmen? Ja, ich lege jetzt auf.
Ja, vielen Dank für diese spannende Frage, die ich hier gleich an Pfarrer Filler weitergeben möchte.
Ja, hier scheint der Knackpunkt zu sein in dieser Geschichte, wie aufrichtig meint es der Brandstifter mit seiner Reue und seiner Bereitschaft zur Umkehr. Wenn er also in den Beichtstuhl kommen würde zu mir und würde das eben beichten, ich habe das Haus angezündet, es ist mein Freund unschuldig verurteilt worden, er sitzt seit Jahren im Gefängnis, dann würde ich sagen, guter Mann, wenn es dir wirklich ernst ist und du wirklich deine Sünde bereust, dann muss auch dazu gehören, dass du in irgendeiner Form das wieder gut machst und dafür sorgst. Das sind ja jetzt sind ja verschiedene Ebenen der Sünde. Einmal das Haus wurde angezündet, da muss man eben dafür sorgen, dass man in irgendeiner Form da Wiedergutmachung leistet. Und als weitere Sünde oder als weitere Folge der Sünde kommt dazu, dass dieser Freund unschuldig im Gefängnis sitzt. Das muss auf irgendeine Art und Weise auch aufgeklärt werden. Ob das dadurch geschieht, dass der Mann sich bei der Polizei stellt und die Schuld auf sich nimmt, oder ob man einen anderen Weg finden kann, das ist nochmal eine zweite Frage. Aber ich würde sagen, wenn jemand kommt und sagt, ich habe das alles gemacht, ich will jetzt beichten, aber ich bin gar nicht bereit, in irgendeiner Form Wiedergutmachung zu leisten, und meine, dann würde ich sagen, das, dann kannst du nicht beichten, weil du bereust deine Sünden ja nicht. Zur Reue gehört auch dazu, dass ich eben versuche, diese Folgen, so gut ich es kann, auch wieder gut zu machen und dafür zu sorgen, dass mein Freund da aus dem Gefängnis herauskommt. Ansonsten würde ich sagen, ist diese Umkehr und diese Reue gar nicht echt und gar nicht tief genug, und dann ist natürlich auch keine Vergebung möglich.
Ja, eine spannende Frage unserer Anruferin aus Mannheim, durch die Sie, Pfarrer Filler, gut illustrieren konnten, wie sehr Schuld und Folgen zusammenhängen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite gehören entsprechend Reue und Vergebung zusammen. Wir sprechen ja heute über die Erbsünde, und da hat es ja auch einige Querbezüge zur Taufe. Manche sagen immer wieder, Taufe war im Urchristentum als Tilgung der bisherigen selbst begangenen Sünden gesehen worden und nicht als Tilgung der Erbsünde, so wie es heute ja betrachtet wird. Was würden Sie darauf antworten? Stimmt es? Hat man einfach jetzt die Bedeutung der Taufe und ihre Wirkung sozusagen selbst dazu gedichtet, oder gibt es da schon Anhaltspunkte im Urchristentum, dass die Taufe die Erbsünde austilgt?
Vielleicht muss man nochmal einen Schritt zurückgehen und sich fragen, was sind eigentlich die Folgen der Erbsünde? Also eigentlich war der Mensch im Paradies. Es gab keinen Tod, es gab kein Leid, es gab keine Krankheit. Es gab keine Widerwärtigkeiten irgendwelcher Art. Der Mensch war glücklich in seinem von Gott geschaffenen Garten. Und dann haben die ersten Menschen sich von Gott abgewandt und haben Nein zu Gottes Liebe gesagt. Sie wollen selbst festlegen, was gut und böse ist, und nicht auf die Gebote Gottes hören. Und das hat eben zur Folge, dass das Paradies aufhört. Und hier unterscheidet man eben zwei unterschiedliche Arten der Konsequenz. Einmal die zeitlichen Folgen. Das bedeutet eben, der Tod kommt in die Welt. Der Mensch lebt nicht ewig, sondern muss irgendwann sterben. Es kommen die Krankheiten in die Welt, das Leid erscheint in der Welt, die Natur wird dem Menschen feindlich, es gibt eben Naturkatastrophen, die auftreten können, das Tierreich tritt dem Menschen feindlich gegenüber, und die Harmonie zwischen den Menschen wird gestört, der Mensch wird anfällig für die Sünde. Der heilige Paulus sagt mal, es ist für mich leicht, das Böse zu tun, es ist schwer, das Gute zu tun. Und ich denke, das haben wir alle schon mal erlebt. Es fällt uns ziemlich leicht, etwas zu tun. Wir wissen, das ist nicht ganz in Ordnung. Weil Gutes zu tun ist oft schwierig. Diese Neigung zum Bösen, Konkupiszenz nennt man das, ist im Menschen drin. Und es ist immer schwierig für die Menschen untereinander eben friedlich zu bleiben und keinen Streit zu haben und so weiter. All das sind die zeitlichen Folgen der Erbsünde. Und dann gibt es eben die ewigen Folgen der Erbsünde, das bedeutet, dass der Mensch eben in Ewigkeit auch von Gott getrennt ist, dass der Himmel verschlossen ist, dass der Mensch auch nach seinem Tod nicht mehr zu Gott kommen kann. Und das sind eben diese beiden Folgen der Erbsünde hier in dieser Zeit, auf dieser Welt und nach dem Tod. Und da zeigt sich eben die Größe Gottes, dass er es dabei nicht gelassen hat, sondern unermüdlich versucht hat, den Menschen eben das Heil zu schenken und den Weg, diese Folgen der Erbsünde aufzuheben, den Gott gewählt hat, ist dieser menschliche Weg, dass er eben das Volk Israel führt und begleitet und sich offenbart, dass er die Propheten sendet und schließlich, dass er selbst Mensch wird in Jesus Christus und dass er diese Folgen der Erbsünde auf sich nimmt, nämlich den Tod, um den Tod zu besiegen und auf diese Weise uns mit einem noch viel größeren Geschenk beschenken zu können. Und das wird uns eben der Taufe zugewandt, dass eben wir von dieser ewigen Folge der Erbschuld befreit werden, dass uns das neue Leben der Kinder Gottes geschenkt wird, das Leben, das eben den Tod überwindet und dem der Tod nichts anhaben kann. Leider bleiben uns auch nach der Taufe diese zeitlichen Folgen der Erbsünde. Das heißt, es gibt weiterhin den Tod und das Leid und die Neigung zum Bösen, die wir überwinden müssen, jeden Tag von Neuem. Und all das sind eben diese zeitlichen Folgen der Erbsünde, die uns verbleiben und gegen die wir immer wieder ankämpfen müssen. Und das ist eben auch etwas, das sich wie alle anderen Glaubensartikel auch von Anfang an in der Kirche geglaubt worden ist und was im Laufe der Zeit immer weiter entfaltet worden ist. Man kann so nicht sagen, ach, in der Urkirche, da war es ganz anders und dann kam irgendwann der böse Augustinus, der alles verdreht hat, sondern es ist im Gegenteil eine organische Entwicklung, dieses Geheimnis des Glaubens immer mehr und immer tiefer zu verstehen.
Wir sprechen heute über die Erbsünde und ihre Folgen. Dazu ist jetzt eine weitere Anruferin in der Leitung. Grüße Gott, Frau Konrad aus Bad Breising bei Bonn.
Ja, Konrad, guten Tag. Ja, ich habe eine Frage und zwar, das Gespräch von Erbsünde, soll das bedeuten, dass wenn die ersten Menschen gesündigt haben, wir geerbt haben, dass wir ein sündiger Mensch sind? Oder muss man das so sein, dass sehen, dass man die Sünden aller Vorfahren da auf den Buckel gekriegt hat, muss man so sagen?
Also das letzte.
Und da kommt ja noch hinzu, was mir dazu eingefallen ist, ist in der Bibel bei Jesus, wo er gefragt hat, wo es um den Blindgeborenen geht, da hat Jesus ja auch gesagt, er hat nicht gesündigt, sondern und seine Eltern hätten auch nicht gesündigt.
Ja, genau, das ist also das Thema. Also die Erbsünde bedeutet, dass man eben in diesen Zustand hineingeboren wird, dass man diese Folgen der Erbsünde tragen muss. Nicht kleine Kinder haben ja keine persönlichen Sünden. Sie bekommen auch nicht die Sünden ihrer Vorfahren aufgebürdet, sondern sie werden einfach als Mensch in diesen Zustand hineingeboren, dass sie eben von Gott getrennt sind in Ewigkeiten, dass eben diese zeitlichen Folgen der Erbsünde, dass man eben sterben muss, dass man krank werden kann, dass das alles eben auch ihre Natur mit ausmacht. Aber es ist eben nicht so, man darf Erbsünde nicht so verstehen, dass wir eben die Sünden unserer Vorfahren erben würden oder dass wir dass wir eben bestraft werden für das, was unsere Vorfahren falsch gemacht haben. Das war ja das, was zur Zeit Jesu auch gedacht worden ist von vielen. Jemand, der blind geboren wurde oder andere Gebrechen hat, wird bestraft, weil eben Eltern oder Großeltern Sünden begangen haben. Aber das ist dann mit Erbsünde nicht gemeint.
Okay, dann bedanke ich mich.
Gerne.
Jetzt ist ein weiterer Anrufer in der Leitung. Herr Netter aus Herzogenaurach hat eine Frage zum Thema.
Grüß Gott, Herr Pfarrer Föller.
Grüß Gott.
Es geht jetzt um die Sünde des Menschen. Da spricht man von Erbsünde. Wenn der Mensch sich gegen, also der Mensch sich im Paradies gegen Gott gestellt hat, sage ich jetzt einmal. Wie ist denn das bei Satan? Die Engel, die haben sich ja auch gegen Gott gestellt. Gibt es da keine Erbsünde? Gut, sie pflanzen sich jetzt nicht mehr vor in dem Sinn. Aber jetzt ist ja der meiner Meinung nach der ganz wesentliche Unterschied zwischen der Sünde Satans, sich gegen Gott stellen, und der Sünde des Menschen. Der Mensch hat sich ja nicht, der Satan hat sich ja aus sich selbst heraus, er war stolz, ich will sein wie Gott. Und der Mensch hat sich aber nicht aus sich selbst heraus gegen Gott gestellt, sondern er ist ja durch Satan versucht worden. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt noch in der ganzen Sache. Deswegen kann Gott Satan ja nicht mehr vergeben, weil Satan sich einfach besser dient als Gott. Dagegen der Mensch kann nochmal umkehren. Weil er durch Satan versucht worden ist, kann Gott ihn wieder zum Guten, sage ich jetzt einmal, führen oder zum Guten versuchen, paradox gesagt.
Ja, es gibt einen Unterschied, aber das ist nicht der Punkt, den Sie gerade genannt haben, sondern das ist der Unterschied, weil Engel und Menschen ja andere Wesen sind. Engel sind reine Geistwesen und wir haben unser ganzes Menschenleben lang Zeit, uns zu entscheiden für oder gegen Gott. Und diese Entscheidung der Engel wurde in einem einzigen Augenblick bei ihrer Erschaffung getroffen. Und deshalb, weil sie eben reine Geistwesen sind, deshalb gibt es eben keine Möglichkeit der Umkehr und der Rücknahme ihrer Entscheidung. Deshalb bleiben sie eben auch in Ewigkeit von Gott getrennt, als Dämonen oder als Satan. Während der Mensch, der nun vom Teufel verführt worden ist, aber eben auch eine eigene Entscheidung getroffen hat. Aber eben jetzt, weil er nun eine gewisse Zeit auf Erden hat, eben die Möglichkeit hat, diese Entscheidung zu revidieren oder sich immer wieder neu zu der Entscheidung für Gott durchzuringen. Das ist dann der Unterschied zwischen den Menschen und den Engeln.
Ja, ein herzlicher Dank nach Herzogenaurach für diese Frage. Also auch ein sehr spannender Aspekt hier zum Thema Erbsünde und ihre Folgen. Jetzt machen wir noch eine weitere kleine Liedpause, bei der Sie weiterhin die Möglichkeit haben anzurufen. Die Sendung geht zwar schon zur Neige, wir sind noch bis kurz vor drei hier on air, aber Sie können gerne noch versuchen durchzukommen. Die Nummer ist 089 517 008 008. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zum finalen Teil unserer heutigen Grundkurssendung zu den Grundlagen des christlichen Glaubens. Und heute ist bei uns Thema die Erbsünde und ihre Folgen. Ich bin dazu im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Er ist unter anderem bekannt durch diverse theologische Bücher, wie etwa durch das Buch Deine Kirche ist ja wohl das Letzte, Fakten, Argumente, Standpunkte. Jetzt haben wir noch einen weiteren Anrufer in der Leitung, Herr Steinke aus Halberstadt. Grüße Gott.
Hallo? Hallo?
Grüß Gott, Herr Heinke. Herr Steinke, verzeihen.
Ja, grüß Gott, hier ist Roland Steinke aus Halberstadt. Es geht ja um die Erbsünde. Und wenn ich an das Exultet, was in der Osternacht gesungen wird, oh glückliche Schuld, wie kann ich dieses in einen Kontext bringen mit der Erbsünde? Da wird ja mehr oder weniger die Schuld verherrlicht. Und wir sind dankbar, dass es diesen Erlöser gibt, Christus, der uns versöhnt. Aber jetzt dieses explizite Nennen, Felix culpa, exultet. Da habe ich meine Probleme und da wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir da eine Antwort drauf geben könnten. Danke.
Ja, es ist genau, im Exultet der Osternacht wird eben der Sieg des Herrn über den Tod besungen und da wird eben auch die Erbsünde genannt an dieser Stelle. O glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du geschaffen oder hast du geboren? Und da wird eben deutlich dieses Prinzip unseres Glaubens, dass wir sagen, Gott lässt das Böse zu in dieser Welt. Das müsste er nicht, er könnte auch anders handeln, aber Gott lässt es zu, dass der Mensch seine Freiheit missbraucht und sündigt. Das Böse ist in der Welt und Gott lässt es zu, aber nur, um daraus etwas noch Besseres schaffen zu können. Josef Pieper war es, glaube ich, oder Robert Spemann hat einmal dieses Bild gebraucht, ein Maler sitzt vor einer Leinwand und malt ein wunderbares Gemälde und da kommt ein anderer und schmiert ihm irgendwelche Farbkleckse in das Gemälde hinein. Und dieser Maler ist so genial, dass er diese Farbkleckse in sein Bild mit einbaut, dass es noch schöner wird. Und man am Ende denkt, ohne diese Farbkleckse wäre dieses Schönheit des Gemäldes gar nicht erreicht worden. Und ungefähr, das ist vielleicht eine Möglichkeit zu verstehen, ganz können wir das nicht ergreifen. Es bleibt auch ein Geheimnis, dass Gott eben das Böse zulässt, aber nur, um am Ende daraus etwas noch Besseres und Schöneres für uns Menschen zu erschaffen. Und in diesem Zusammenhang kann man sagen, die Erbsünde ist eben eine glückliche Schuld, weil am Ende durch den Sieg des Herrn über den Tod etwas noch viel Größeres und Schöneres für uns Menschen daraus wird, wenn wir nur Ja sagen dazu.
Ja, vielen Dank an Herrn Steinke aus Halberstadt für diese Frage. Und jetzt ist Frau Krone aus Aschaffenburg in der Leitung.
Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer Fiedler.
Grüß Gott.
Ja. Sie hatten vorhin gesagt, wenn ich richtig verstanden habe, wir erben die Sünden unserer Vorfahren nicht, ne?
Genau.
Gut, vielleicht habe ich was falsch verstanden, aber mir ist immer im Kopf Exodus 20, Vers 5. Ich habe jetzt mal das Gotteslob, die Bibel rausgesucht. Und da heißt es, bei denen, die mir Feind sind, verfolge ich die Schuld der Väter an den Söhnen, an der dritten und vierten Generation. Bei denen, die mich lieben und auf meine Gebote achten, erweise ich Tausenden meine Huld. Das heißt, so habe ich das verstanden, wenn unsere Vorfahren Sünden begehen, die möglicherweise nicht gesühnt wurden von ihnen, bekommen wir da im Prinzip aufgeladen. Das heißt, wenn irgendwo mal ein Kind missgebildet zur Welt kommt oder irgendeine Krankheit auftaucht, wo die Eltern sagen, was hat das Kind schon gesagt, getan, wie kann ich das verstehen? Also müsste man doch diese Schuld tragen von den Vorfahren. Denn es gibt ja auch, das hat man bei uns früher in der Kapuzinerkirche mal gemacht, ein Vater, dass er Sachen durchschnitten hat, die von Vorvätern, Großvätern, Urgroßvätern gemacht wurden und gebetet hat. Habe ich mich richtig ausgedrückt?
Ja, also diese letzte Gebetspraxis, oder das ist mir nicht bekannt, das scheint sich auch jetzt nicht um eine wirklich katholische Sache zu handeln. Jedenfalls.
Doch, das waren gute, fromme Mönche, also die dann praktisch, wo man dann aufschreiben musste, welche Vorfahren, und dann gesagt wurden, dann wir durchtrennen das. Das ist bei Exerzitien auch gemacht worden.
Ja, aber es ist eben kein christlicher Gedanke zu sagen, dass uns die Sünden unserer Vorfahren, unserer Vorväter belasten oder dass die irgendwelche Konsequenzen für uns selbst haben. Denn es gibt eben die persönliche Schuld des Menschen, meine Sünden, die ich begehe, für die ich mich verantworten muss, aber das kann ich jetzt nicht irgendwie in negativer Weise übertragen auf Nachkommen von mir. Die Erbsünde bedeutet eben, dass ich diese Folgen der Schuld der ersten Menschen tragen muss, aber es bedeutet nicht, dass ich in Verbindung stehe mit dem, was Ahnen vor mir getan haben. Das wäre in der Tat auch sehr ungerecht. Und zu Ihrer Frage nach der Stelle aus dem Buch Exodus ist eben zu sagen, einmal ist eben in der Heiligen Schrift ist oft so, dass Gott auf eine sehr menschliche Art und Weise dargestellt und von ihm gesprochen wird. Es gibt ja noch andere Stellen, wo es darum geht, dass er seinen glühenden Zorn auflodern lässt oder seinen heilenden Erbarmen schenkt. Zweitens ist es eben so, dass auch innerhalb der Geschichte Israels und im Alten Testament sich verschiedene Vorstellungen entwickelt haben und es hier einen gewissen Prozess zu verzeichnen gibt. Etwa bei der Frage nach dem Tun-Ergehen-Zusammenhang. Dass man also auch die Überzeugung findet, die guten und frommen Menschen werden von Gott belohnt und die bösen Menschen werden von Gott bestraft. Und man sieht dann, wie innerhalb der Heiligen Schrift die Erkenntnis auch zu finden ist, Moment mal, das stimmt ja gar nicht. Es ist ja gar nicht so, dass es den guten Menschen gut gibt und den bösen Menschen. Im Gegenteil, oft gibt es den schlechten Menschen.
Ja, auch nicht. Die guten
das
haben
ist zum Beispiel ja im Buch Hiob. Wird das ja auf die Spitze getrieben und ausgedrückt, sodass wir also auch nicht den Fehler machen dürfen, einzelne Sätze und Verse aus der Bibel absolut zu setzen, sondern müssen immer sie in ihrem Kontext betrachten und immer fragen, ist das eine gewisse Entwicklung und wie ist eigentlich am Ende in Jesus Christus, als die Offenbarung vollendet wird, wie ist eigentlich da jetzt der Stand der Dinge? Und da muss man eben sagen, dass wir nicht belastet sind von den Sünden unserer Vorväter und dass Gott uns nicht bestraft für die Sünden unserer Vorväter, sondern dass das hier bei der Erbsünde um was anderes geht.
Das heißt, ich lasse Exodus 20, Vers 5 links liegen.
Ich muss sie nicht links liegen lassen, aber ich muss eben sehen, das ist der Teil einer gewissen Entwicklung innerhalb der Geschichte Gottes mit seinem Volk, wo man eben auch unterschiedliche Wege gesucht hat, zu verstehen, was Gott tut und wie Gott handelt und wie er uns hilft und beisteht. Und das ist sicher eine Vorstellung, die man heute, die wir heute nicht mehr teilen in der Form.
Gut. Also,
wie ja auch andere Sachen im Alten Testament, irgendwelche Vorschriften, wie Tiere zu schlachten sind, was wir essen dürfen und nicht essen dürfen, eine ganze Reihe von Geboten und Verboten und Regeln und Ritualen, die wir in dem Buch Exodus finden, die sind ja heute auch nicht mehr für uns relevant, sondern sind eben Teil dieser Geschichte, die an einem in Christus zu einem gewissen Endpunkt gekommen ist, von dem aus wir alles betrachten.
Ja, gut, okay. Einen gesegneten Nachmittag und vielen Dank.
Gleichfalls.
Tschüss.
Vielen Dank, Frau Krone. Herzliche Grüße nach Aschaffenburg. Und ein herzliches Dankeschön für diese weiterführende Frage. Ein letzter Hörer bzw. eine letzte Hörerin ist jetzt noch in der Leitung. Ich begrüße Frau Köser aus Wipperfürth.
Ja, ich glaube, die Frage hat sich schon erledigt. Herr Füller, ich weiß nicht, das ist eine Privatoffenbarung an die heilige Brigitta von Schweden, ob man das auch mit einbeziehen kann. Da gibt es diese Brigitta-Gebete, die sogenannten Brigitta-Gebete. Da steht auch drin, Blut Christi, letzter kostbarer Inhalt deines heiligen Herzens, wasche mich rein von allen eigenen und fremden Sündenschulden. Ist nur ein Satz, den ich daraus geholt habe jetzt. Und da bin ich auch immer ein bisschen der Frage, was sind die fremden Sündenschulden?
Ja, das ist eine...
Wasche mich rein von...
Das sind eigentlich jetzt zwei Themen. Das eine möchte ich nicht behandeln, weil es eine eigene Sendung wert wäre, nämlich diese sogenannten Brigitta-Gebete und die damit verbundenen Verheißungen sind eigentlich von der Kirche nicht autorisiert. Es handelt sich da nicht um ein gutes katholisches Gebet, was man beten sollte. Das zweite ist aber, dass man eben, der heilige Paulus sagt, einer trage des anderen Last, so erfüllt ihr Christi Gesetz. Dass es sehr wohl christlich ist zu sagen, wir stehen gemeinsam vor Gott, wir sind stellvertretend füreinander da. Und natürlich kann ich eben auch sagen, ich möchte beten für die Schuld der anderen Menschen, die vielleicht nicht für sich selbst beten können. Oder ich möchte gerne freiwillig ein Opfer bringen, auch nicht nur für mich, sondern auch für die anderen. Wir können also durchaus auch vor Gott eintreten, miteinander und füreinander. Und so die Last des anderen mittragen.
Ja, ja, das ist natürlich eine andere Schiene. Ja, wir dieses, letzter kostbarer Inhalt seines heiligen Herzens wasche mich rein von allen eigenen und fremden Sinnen schon. Aber ich glaube, mit der vorherigen Hörerin war die Frage eigentlich beantwortet.
Okay.
Ja, danke für die Sendung. Guten Nachmittag.
Auf Wiederhören, Frau Köser. Pfarrer Filler, jetzt ist die Sendung auch schon fast an ihrem Ende angelangt, aber zu guter Letzt noch eine eher triviale Frage. Der Adamsapfel gilt ja manchen als biologisches Überbleibsel des Apfels, der von Adam verbotenerweise im Paradies gegessen worden sei und ihm im Hals stecken geblieben sei. Was können Sie dazu sagen?
Es war kein Apfel. Wenn man in der Heiligen Schrift nachschaut, dann ist immer von der Frucht die Rede, dass diese von Apfel gewesen sein soll, kommt wahrscheinlich irgendwann in der Kunstgeschichte, in der Geschichte der Malerei taucht das auf, aber tatsächlich ist in der Heiligen Schrift nicht von einem Apfel die Rede und von daher ist das sicher eine liebenswerte Legende.
Also ist auch mit diesem Mythos hier aufgeräumt worden und es sind zwar viele interessante Fragen, die ich gerne von Ihnen noch beantwortet gehabt hätte, zu diesem großen Thema übrig geblieben, aber vielleicht gibt es ja mal einen zweiten Teil zur Erbsünde und ihren Folgen. Ein herzlicher Dank geht also jetzt erstmal an Sie, Herr Filler aus Köln, für diese spannende Sendung und danke, dass Sie sich wieder Zeit genommen haben.
Sehr gern.
Ein herzliches Dankeschön geht auch an Claudia Silberhorn in der Regie. für die Arrangierung der Technik. Und last but not least, ein großes Danke an unsere Hörer fürs Reinschalten und fürs viele Anrufen heute. Wenn Sie möchten, können Sie diese Sendung gerne bestellen als CD unter 08328 921 120. Ab Montag ist dann wieder jemand da im CD-Dienst. Kostenfrei können Sie da die CDs bestellen. Natürlich freuen wir uns über eine kleine Spende. Die Sendung kann auch heruntergeladen werden als Podcast unter horeb.org. Im Anschluss sind Sie jetzt herzlich eingeladen, das Gebet zur Todesstunde des Herrn mit anschließendem Barmherzigkeitsrosenkranz mitzubeten, bevor wir dann um 15.15 Uhr die Kreuzwegandacht von der Gebetsgruppe Alfred Ingenhag aus Essen übertragen. Für Sie hat Leon Bichler moderiert und mit der für heute letzten Bitte am Pfarrer Filler, die Sendung mit der Spendung des priesterlichen Segens zu beenden, verabschiede ich mich von den Hörern auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol mit vielen guten Wünschen für den weiteren Tag.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.